Also ich glaube fest daran, dass wir unter die ersten fünf mitspielen werden, dass die Mannschaft sich findet und man muss einfach gucken, dass jetzt in den Lauf reinkommt, dass man einfach fünf, sechs, sieben, acht Spiele hintereinander punktet, konstant, ohne Niederlagen und dann dreht sich das hier nochmal ganz schnell in die richtige Richtung.
Nur der FCK, der SWR Sport Podcast.
Tor für den FCK!
Und damit herzlich willkommen zur neuen Ausgabe. Wieder mit dabei ist der Kollege aus dem Studio in Kaiserslautern, heute aus dem Homeoffice, Sebastian Zobel. Hallo Sebastian.
Servus und hallo.
Und wir freuen uns sehr auf einen ehemaligen Kaiserslauterer. Er hat zwischen 2013 und 2016 für den FCK gespielt, wohnt aber immer noch in Kaiserslautern. Herzlich willkommen, Markus Karl. Hallo.
Hallo, schön hier zu sein.
Markus, ich habe es gesagt, du hast vor einigen Jahren, ist schon relativ lange her eigentlich, in Kaiserslautern gespielt. Danach ging es nochmal zum SV Sandhausen. Warum eigentlich immer noch hier in Kaiserslautern heimisch?
Ja, erstmal fühlen wir uns hier wohl. Es ist eine tolle Stadt. Wir haben hier außenrum viele Freunde gefunden und haben uns einfach unser Homebase aufgebaut. Und von dem her sind wir jetzt hier hängen geblieben.
Wollen wir gleich noch ausführlich drüber reden. Haben ja eine ganze Menge Zeit hier. Wollen aber anfangen mit dem größten Sportfest der Welt. Zurzeit die Olympischen Spiele. Und da ist mir ein Satz aufgefallen von Alexander Zverev. Nach dem Gewinn der Goldmedaille sagte er, die ist ihm wichtiger als ein Wimbledon-Sieg. Dann habe ich auf der anderen Seite die Fußballer gesehen und Stefan Kunz, der total sauer war, nur 18 Spieler, da wurde noch einer gesperrt und dann hat er kaum Leute gehabt, ist in der Vorrunde ausgeschieden. Wie passt das so zusammen? Der eine findet Olympia das Maß aller Dinge und die Fußballer, na gut, die haben halt noch einen anderen Job, oder?
Ja, ich kann irgendwie beide Seiten verstehen. Klar, man das eine ist, Tennis ist ein Einzelsport, der spielt nur für sich. Du hast die Chance, alle vier Jahre da mitzumachen bei Olympia. Andererseits die Fußballer als Mannschaftssport, da ist halt schwieriger, die verdienen da nicht ihr täglich Brot damit. Klar, sollte es eine Ehre sein. Ich denke, ich hätte es auch gemacht und wäre damals mitgegangen. Aber im Endeffekt können die natürlich, wenn die ganze Vorbereitung nicht da sind, können die natürlich komplett Stammplätze verlieren und sonst irgendwas. Also es ist ganz ein schmaler Grat.
Trotzdem ein bisschen schade, wenn man bereits in der Vorrunde ausscheidet. Ist für Deutschland zwar nichts Neues, man hat es ja in Russland gesehen, aber trotzdem war natürlich bitter.
Ja, absolut. Also ich finde auch nicht, dass es der Anspruch von Deutschland sein muss, gerade auch die Jungen. Ich glaube, man hat es auch bei der EM gesehen, dass wenn wir England und andere Mannschaften sehen, die haben 7, 8 U21-Spieler drin. Deutschland hat im Moment so gut wie keine U21-Spieler drin. Von dem her, glaube ich, müssen wir gucken, dass wir den Anschluss wieder finden. Und ich meine, das war schon ein Fingerzeig, dass das in der Vorrunde rausgeht.
Sebastian, wir machen das ja immer so bei uns im Podcast, dass wir die Fans oder dass du die Fans bittest, die ein oder andere Frage einzureichen. Jetzt haben wir hier einen Spieler, der schon seit 2016 weg ist. Sind trotzdem Fragen gekommen?
Ja, es sind ganz schön viele Fragen gekommen auf jeden Fall und da ist wirklich allerhand Interessantes dabei. Geht es auch so ein bisschen teilweise um die Hobbys, aber ich würde mal einsteigen mit einer Frage von K-Town Fighter. Wie geht es ihm so allgemein in der Zeit nach dem Profifußball und was sind seine Pläne für die Zukunft?
Also Pläne für die Zukunft habe ich natürlich viele, ne? Man muss ja immer ferne Ziele haben, aber es ist jetzt noch nichts akut oder ad hoc, wo es jetzt direkt losgeht, aber ich denke, die nächsten ein, zwei Monate wird es da was Spruchreifes zu verkünden geben. Sonst bin ich jetzt ja im Fußball auch wieder drin, bisschen im Amateurbereich aber und habe da mega viel Spaß, genieße meine Familie jetzt einfach und bin halt im Moment noch ein bisschen am Umorientieren.
Amateurbereich heißt beim SV Alsenborn, ist ja auch einer der Traditionsclubs, zwar nicht mehr allzu erfolgreich jetzt in der Gegenwart, aber früher zweimal sogar oder dreimal sogar um den Bundesliga-Aufstieg gespielt. Wie kam da die Verbindung zustande zum SV Alsenborn?
Ja, im Endeffekt auch über den FCK. Ne? Ich habe in meiner Reha Thomas Riedl da kennengelernt, habe da über den Chef von der Reha mit ihm mal zum Gespräch, wo er behandelt wurde und dann haben wir komischerweise beim ersten Mal haben wir direkt eine Stunde gequatscht und waren ganz gut auf einer Wellenlänge und ich habe schon immer mal Lust gehabt, wenn ich Fußball aufhöre, dass ich mal mit Jugendlichen oder Jüngeren ein bisschen arbeite und der hat ja die U19 letztes Jahr noch trainiert von Alsenborn, die Fritz-Walter-Jugend und da hat er gesagt, ich soll einfach mal vorbeikommen und da bin ich hängen geblieben, war dann dabei und bin Feuer und Flamme und jetzt sind wir hochgeschoben zur ersten Mannschaft, zu den Aktiven von Alsenborn. Es macht mega Spaß, zusammenzuarbeiten. Mhm.
Jetzt kamen natürlich auch dazu einige Fragen, weil es natürlich den FCK-Fans auch nicht verborgen geblieben ist, dass du jetzt beim SV Alsenborn kickst. Zum Beispiel fragt Dreispitz, wie geht es seinem ledierten Knie? Amateurfußball geht wirklich oder ist das eher unvernünftig?
Nee, soweit ganz gut. Ich habe ja mal Reha ordentlich durchgezogen und will ja auch so mit den Kindern im Garten wieder mal um die Wette rennen oder Rollschuh fahren oder sonst irgendwas. Also von dem her alles gut. Ich habe mich gut vorbereitet und das Gute ist halt, dass man trotzdem viel bisschen mit Routine runterspielen kann. Klar ist da immer Verletzungsrisiko, aber das hast du auch, wenn du über den Zebrastreifen gehst und einer nicht aufpasst und nicht bremst. Darfst einfach nicht drüber nachdenken. Wir haben jetzt auch schon ein paar Spiele gehabt, ein paar Vorbereitungsspiele, Pokalspiele. War ganz gut, habe mich gut gefühlt und von dem her toi, 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 das Knie hält.
Aber eher hinten. In der Abwehr oder dann auch Mittelfeld?
Beides. Also meistens hinten. Es geht eigentlich mehr darum, so die Jungs ein bisschen anzuleiten, weil die natürlich von der Ausbildung her nicht die Ausbildung oder die meisten nicht die Ausbildung, wie ich hatte oder Thomas hatte, zum Beispiel genießen durften. Ja, und da geht es einfach ein bisschen anleiten. Jetzt letztes Spiel war ich zum Beispiel draußen und muss mal gucken, wie es dann läuft ohne mich. Und das Ziel ist irgendwo, Erfolg zu haben mit der Mannschaft, was zu entwickeln. Und wenn es dann soweit sind, die Jungs, können die das auch ohne mich schaffen.
Wer weiß, wohin die Reise geht. Das ist vor Eisenbord, oder Sebastian?
Und das, absolut. Gut, und dazu fragt auch zum Beispiel Florian Reis, schöne Grüße übrigens an dieser Stelle an Flo, war ja auch schon hier bei unserem Podcast zu Gast, mit so einem kleinen Augenzwinkern, greift er nach dem Aufstieg mit dem SV Eisenborn 2022 nochmal an?
Was heißt angreifen? Also wie gesagt, solange es jetzt geht und wie gesagt, die Jungs zu entwickeln, werde ich auf jeden Fall dabei bleiben. Und es macht auch Spaß. Ich bin ja der spielende Co-Trainer. Muss sagen, ich telefoniere fast täglich mit dem Thomas eine halbe Stunde, wo wir irgendwelche Sachen besprechen, Training durchplanen und sonst irgendwas. Ich hätte nicht gedacht, dass mich das so schnell so packt und alles, was die Zukunft bringt, wird sich zeigen.
Jetzt spielt der Sohn von Thomas Riedel ja auch beim SV Alsenborn, unter anderem auch der Sohn von Harry Koch, der Jüngere, Luis Koch. Du hast zwei Töchter. Sind die auch in Richtung Fußball eher unterwegs oder machen die einen anderen Sport?
Jein. Also wir haben jetzt die Große eher weniger. Die waren jetzt zwar dabei. Wir durften ja beim Kreispokalfinale durften sie mit einlaufen mit dem Papa mal, weil das haben wir früher nie geschafft. Die Kleine hat jetzt mal die ersten Schritte gemacht, die war jetzt zwei, drei Mal im Bambini-Training, müssen wir mal gucken, ob sie da dabei bleibt. Wir probieren ja gerade so ein bisschen Sportarten aus, wo sie Lust haben drauf und ja, war ganz dabei. Also hat er ziemlich mitgewirkt und war voll engagiert, deswegen gucken wir mal, ob sie dabei bleibt.
Was wären die Alternativen an Sportarten?
Mein Großer ist im Volleyball relativ gut und Badminton, da muss man halt immer gucken, so wie es mit Vereinen ist und mit dem Training, weil Corona hat natürlich jetzt alles ein bisschen schwierig gemacht für die Kinder, gerade auch mit Mannschaftssportarten und da müssen wir jetzt gucken, dass wir einen Anschluss finden.
Die Sportarten habe ich auch deswegen angesprochen, weil du ja auch eine zweite mehr oder weniger gefunden hast. Du spielst ein bisschen übers Hobby hinaus Dart.
Ja, also kann man so sagen, aber auch das ist wieder über den FCK zustande gekommen mit der Bundesligamannschaft damals vom DVK. Da habe ich auch gute Freunde gefunden. Einer ist sogar einer meiner besten Kumpels geworden, mit dem wir auch privat was machen oder in Urlaub fahren. Ja, macht mega Spaß und ist eine schöne Community hier in Kaiserslautern. Denkt man gar nicht, ist ja Hochburg. Wir haben ja zwei Bundesliga-Vereine. Beim Darten und ja, in einem von den Bundesliga-Vereinen spiele ich in der zweiten Mannschaft in der Landesliga.
Oh, ist ja auch schon was, oder Sebastian?
Ja, absolut. Und das war ja auch schon öfter mal Thema. Und ich glaube, auch da kann ich direkt mal noch eine Frage einschieben von jemandem, der dir wahrscheinlich auch nicht unbekannt sein dürfte. Und zwar Alexander Christ möchte gerne wissen, mit wie vielen Darts hat Markus sein bestes Leck gespielt?
Also das Lustige war, ich war einmal mit dem German Giant, war ich dabei bei ihm daheim und da haben wir mit zwei von der Bundesliga hier noch ein bisschen trainiert, einfach so, weil Gaga ist auch ein super Typ. Da haben wir, glaube ich, einen 13er gespielt, 13 Darter, also war schon gut. Persönlich für mich war es, glaube ich, 15 oder was, den ich alleine gespielt habe, aber mit dem zusammen war es natürlich dann schon einfacher.
Ist aber auch unter Corona nicht so ganz einfach, diese Dart-Turniere oder auch die Spiele durchzuführen.
Das ist eigentlich das größte Problem, deswegen bin ich jetzt einmal gespannt, wie in Zukunft gerade in der Bundesliga und die ganzen Dinge, wie die ganze Niveau sein wird, weil einfach wenig Wettkampf und Matchpraxis da ist. Sonst war immer jeden Freitag ist hier in Lautern so kleine Turnierchen oder sowas oder die PDV vom Rheinland-Pfalz-Dartverband. Die Turniere waren halt alle vier Wochen in ganz Rheinland-Pfalz und das ist halt jetzt einfach weggefallen. Deswegen glaube ich, fehlt vielen Spielern die Wettkampfpraxis, was jetzt langsam wieder geöffnet wird, also sofern alles offen bleibt.
Du hast eben kurz deine Zukunft mal angerissen, dass sich da was ergeben könnte. Jetzt gibt's ja die ehemaligen Kollegen, ist glaube ich auch ein Kumpel von dir, Flo Dick und auch Fabian Schönheim, die ja beide beim FCK so ein bisschen Fuß gefasst haben. Über Praktikum jetzt in der Geschäftsstelle mitarbeiten, wäre das auch was für dich oder ist eher Fußball nicht mehr dann das Hauptthema?
Also, wie gesagt, vielleicht später mal. Jetzt im Moment, ja, genieße ich das alles, die Zeit mit der Familie und orientiere mich jetzt erstmal normal um, weil das Problem ist natürlich schon, du ziehst, ich bin jetzt 14, 15 Jahre, bin ich jetzt jedes Wochenende durch die ganze Fußballnation Deutschland gefahren und irgendwo reicht es jetzt erstmal auch. Ich kann mir schon vorstellen, dass es wiederkommt bei mir, dass ich das wieder mache, aber jetzt erst mit den nächsten ein, zwei Jahren ist es erstmal kein Thema.
Und was strebst du da an?
Also vielleicht studiere ich nochmal, ich muss mal gucken, bin gerade so ein bisschen in der Findungsphase und gibt halt ein paar verschiedene Möglichkeiten. Ich habe auch schon das eine oder andere Praktika gemacht. Ja, also wird sich zeigen. Ich habe jetzt noch keinen kompletten Druck, aber ich denke, wie gesagt, die nächsten ein, zwei Monate wird es da was zu verkünden geben.
Ich möchte nochmal ganz kurz auf den SV Alsenborn zurückkommen. Den haben wir so ein bisschen vernachlässigt. Du hast schon diese Fritz-Walter-Jugend angesprochen. So ein bisschen vielleicht mal dieses Konstrukt, weil ja nicht alle so in dieser Materie Alsenborn drin sind. Was kann man sich darunter vorstellen, Fritz-Walter-Jugend?
Also Fritz-Walter-Jugend ist im Endeffekt, ich glaube, das geht ab der C-Jugend los. Ich glaube, C-Jugend, also das ist U13, U14, dann U17, B-Jugend und die U19. Das ist Fritz-Walter-Jugend. Darunter macht es der Axel Roos, die ganz Kleinen. Und es baut aufeinander auf. Im Endeffekt heißt es zwar anders, ist ja Fritz-Walter-Jugend, aber es ist mehr, also ist unsere Jugend. Und wir haben jetzt auch, zum Beispiel, wenn man jetzt sieht, wir haben jetzt Pokalspiel gegen eine Liga höher gespielt. Und da hatten wir drei A-Jugendspiele wieder in der Startaufstellung. Unter der Woche gegen Ramsen im Kreispokalfinale hat man vier Spieler in der Startaufstellung von der U19. Das sind mega gute Jungs und die wollen wir halt fördern.
Da kommt ja auch irgendwann mal wahrscheinlich der NLZ-Bereich des FCK auf euch zu, wenn er tatsächlich mal Talente hervorbringt. Ne?
Ja, wir haben Megatalente. Also wir haben jetzt im Sommer halt natürlich auch an Morlautern schon den einen oder anderen verloren, was ja auch das große Problem ist, weil die Jungs werden einfach weggeholt. Wir bilden sie aus und unsere erste Mannschaft ist halt leider nur A-Klasse, was ja auch okay ist, aber die Jungs, für die wird es halt natürlich attraktiver, wenn sie dann auch irgendwo hingehen können und nur ein bisschen höher spielen können.
Wir wollen über den ersten FC Kaiserslautern sprechen, denn so heißt ja auch unser Podcast. Und im Bumper ganz am Anfang, da lautet ja die Reportage Tor für den FCK. Sieht in dieser Saison noch nicht allzu gut aus, denn vorne steht die Null. Der Start, Markus, leider muss man glaube ich sagen, ging wieder mal so ein bisschen daneben, oder?
Ja, wieder war ein holprig. Ne? Also ich dachte eigentlich schon so, ich habe Vorbereitungsspiel gesehen dagegen Sandhausen, es war bockstarker Auftritt. Spielerisch gut. Ich fand jetzt Braunschweig das Spiel, fand ich jetzt eigentlich auch nicht schlecht. Du musst halt nur deine Torchancen machen. Es war solide. Auswärts jetzt, erste Halbzeit, meines Erachtens auch ordentlich und dann irgendwie einen Faden verloren. Aber wie gesagt, man muss gucken, dass man schleunigst jetzt mehr Punkte holt, weil sonst wird es wieder genauso schwierig wie letztes Jahr.
In Meppen die Niederlage, die ging auch an Marco Antwerpen nicht spurlos vorbei. Es gab danach diesen Kreis. Wir haben ja auch bei uns in der Sendung im SWR Fernsehen darüber berichtet und wir wollen Marco Antwerpen mal hören.
Man muss auch mal Kritik üben dürfen. Ich glaube, das ist halt auch mal wichtig und mal den einen oder anderen Spieler auch mal wachrütteln und einfach mal darauf hinweisen, dass es nicht immer die nächste Chance gibt für einen Spieler, dass er spielt und die nächste Chance und dann bekommt er nochmal eine Chance, sondern irgendwann ist es halt auch mal vorbei mit den Chancen und dann muss man sich ganz, ganz weit hinten anstellen in der Mannschaft.
Der Trainer macht schon Druck und das nach dem zweiten Spieltag. Richtige Strategie von ihm?
Ich glaube, er hat letztes Jahr in der Phase, ich glaube, da haben wir in Magdeburg verloren, dieses Spiel, was grottenschlecht war, wo eigentlich alle gedacht haben, okay, das war es jetzt fast. Da glaube ich, er hat auch die richtigen Worte gefunden und hat die richtigen Hebel gesetzt und es ging ja in dieselbe Schiene. Und das Entscheidende ist ja immer der Start. Ne? Und wenn du jetzt in Berlin punkten kannst, dann kannst du ihn vielleicht noch halbwegs retten, aber es ist natürlich hier immer Druck in der Stadt, das wissen wir alle, sind alle gewohnt und von dem her sollten wir schon auch die richtigen Töne anschlagen.
Vor Berlin, dem Überraschungstabellenführer, haben beide Spiele gewonnen als einziges Team. Viktoria Berlin, der Aufsteiger, kommt ja noch so ein kleines, ich sag mal, Goodie. Viele sagen schon, das ist so eine Art Testspiel, um dann mal wieder auch vom Kopf her in die Spur zu kommen. Borussia Mönchengladbach im DFB-Pokal. Das ist natürlich auch ein Pfund, oder?
Ja, ist toll. Ich glaube, das gerade auch am Betzenberg oben nochmal so ein Spiel, was ja früher sich aus der Bundesliga nicht wegzudenken gewesen wäre, wenn die zwei Vereine gegeneinander getreten wären. Ja, du hast nichts zu verlieren. Das ist das Schöne. Ne? Ich glaube, wir haben den Vorteil, wir sind trotzdem haben schon zwei Spiele hinter uns, wo wir drin sind. Von der Praxis her, Gladbach, klar haben die ihre Testspiele, aber die wissen ja nicht genau, wo sie stehen. Also ich glaube schon, dass wir durchaus eine Chance haben, auch wenn es eine kleine ist, aber warum nicht?
Markus, was man ja bei dir merkt ist, wenn du über den FCK sprichst, du sprichst von wir, es ist ja auch kein Geheimnis, man hat dich ja das ein oder andere Mal auch schon in der Westkurve gesehen, jetzt hast du auch gerade, ja, haben wir es gerade über das Pokalspiel gehabt und es sind ja wahrscheinlich auch wieder Fans dabei, auch wieder einige tausend zugelassen für das Spiel. Wir werden auch wieder eine gewisse Stimmung haben. Also was ist das? Was hat dich so gepackt am FCK? Warum bist du, du hast vorhin schon gesagt, warum ihr euch in der Stadt wohlfühlt, aber Was ist es, was dich am FCK so gepackt hat und dich zum, man kann ja schon sagen, Fan auch gemacht hat, oder?
Ja, absolut. Es ist halt irgendwo der Mythos Betzenberg. Ich meine, klar hört sich immer abgedroschen an und so, aber es ist halt einfach nur mal so. Jeder, der hier war und der hier gespielt hat und der sich mit dem Verein identifiziert hat, und das habe ich und mache es immer noch, der versteht es. Ne? Das muss man einfach fühlen. Ich glaube, jeder, der durch die Stadt geht und Fan ist, der weiß das auch. Das ist einfach so der Zusammenhalt und so. Das ist halt schon mega, der ganze Zusammenhalt und so. Ne? Und das ist im Endeffekt, ist für mich der Verein eigentlich in Rheinland-Pfalz, ne? Ist halt einfach so.
Wenn du noch so drin bist in dieser Materie FCK, glaubst du, der Kader ist ausreichend, jetzt mal unabhängig vom Start, um das Ziel zu erfüllen, was man eigentlich hat beim FCK und das schon seit Jahren, oben mitzuspielen?
Also ich hatte es ja vor 3-4 Wochen da schon nach dem Sandhausen-Spiel gesagt, dass mir das sehr gut gefallen hat und dass vom Prinzip her ja auch mal die Mannschaft einfach zusammengehalten wurde im Vergleich zu letztes Jahr. Klar, vorne, ganz vorne in der Spitze hakt es noch ein bisschen, aber ich denke, da wird der Verein auch eine Lösung finden, dass man vielleicht da nochmal nachlegt, aber der Rest ist für mich ordentlich. Ich bin mir sicher, dass man mit dem Kader auch Erfolg haben kann. Vielleicht können wir vorne noch was nachlegen und dann denke ich, brauchen wir unsere Ziele nicht aus den Augen verlieren. Mhm.
Okay. Wir wollen noch mal kurz zurückkommen auf diesen Auftritt in Meppen. Wir haben eben schon den Trainer Marco Antwerpen gehört. Der war relativ angefressen und unzufrieden, besonders mit den Spielern, die reinkamen. Und bei uns in der Sendung zu Gast war Neuzugang Mike Wunderlich, ist ja von Viktoria Köln gekommen. Und er hat gesagt, dass es tatsächlich auch jetzt schon der richtige Zeitpunkt dafür war.
Definitiv. Ich glaube, das haben die Jahre auch gezeigt, hier in Lautern. Ich habe es in Köln auch erlebt. Du kannst nie früh genug den Zeigefinger heben und sagen, wo es lang geht, dass wir aufpassen müssen, dass das so nicht geht. Und ich denke, das ist jetzt auch der richtige Zeitpunkt, ist, auch wenn es erst der zweite Spieltag war. Aber klar, wir haben eine gute Vorbereitung gehabt, für die können wir uns aber auch alle nichts kaufen.
Ich glaube, so ein Spieler wie Mike Wunderlich mit viel Erfahrung tut der Mannschaft sehr gut. Und das, was er gerade gesagt hat, müsste ja eigentlich auch die jüngeren Spieler aufrütteln, dass die dann sagen, oh, jetzt müssen wir tatsächlich mal noch eine Schippe drauflegen.
Ja, klar. Also ich denke, er ist ein absoluter Führungsspieler, war ja auch immer einer der Topscorer von Köln. Ich glaube, der tut uns ganz gut. Ne? Klar, der kann auch nur Schippe drauflegen, jetzt die ersten zwei Spiele und so, gerade auch was Standards betrifft und alle. Aber im Endeffekt, glaube ich, wird er auch vorne wegmarschieren und wird auch mit breiter Brust da vorne wegmarschieren. Und da können sie die Jungen halt natürlich auch aufgucken, aufschauen zu denen.
Ja, jetzt Gladbach, wir haben es angesprochen, dann Viktoria Köln, der Neuling, Tabellenführer. Und die Liga, das haben ja auch die Jahre davor gezeigt, die ist ja keineswegs einfach. Da sind einige Mannschaften, die von vornherein schon oben mitspielen und dann kommt immer mal wieder so eine Überraschung dazu. Und wie schwer es ist, haben wir ja letztes Jahr gesehen, als der FCK fast abgestiegen wäre in die Regionalliga. Woran liegt es, dass auch so Vereine wie der HSV beispielsweise jetzt schon im vierten Jahr in der zweiten Liga verbleiben? Woran liegt das, dass man nicht irgendwie diesen Aufstieg programmieren kann?
Ja, der Aufstieg ist einfach nicht planbar. Klar, man kann eine gute Mannschaft zusammensetzen, das Konzept kann passen, ist auch alles gut. Aber im Endeffekt können alle Mannschaften, sind gut mittlerweile ausgebildet. Es gibt so viele Spieler, die Leistungsdichte ist so eng. Das ist nochmal so und es ist halt nicht so wie da zum Beispiel, wo Juve damals abgestiegen ist in die zweite Liga, den Zwangsabstieg, dass da alle bleiben und so. Ne? Das ist halt so, viele, die aus der ersten in die zweite gehen oder aus der zweiten in die dritte, verlieren natürlich erstmal die Hälfte von der Mannschaft und haben vielleicht auch nicht mehr ganz die Qualität und müssen sich dann neu orientieren, vielleicht auch einen Neuanfang machen und das ist halt einfach das Schwierige, was nicht planbar ist.
Markus, wie erlebst du das oder wie würdest du das beurteilen, weil du hast es ja aus zwei verschiedenen Sichtweisen erlebt, einmal als Spieler, jetzt als Fan sozusagen, dieses ominöse, viel zitierte, schwierige Umfeld beim FCK. Auch dazu kamen einige Fragen, welche Rolle spielt das, welche Rolle spielt die Erwartung der Fans, welche Rolle spielt der Druck, der dadurch vielleicht auch entsteht. Ist das eher Druck oder ist das eher Motivation? Das wollte auch RBN gerne wissen.
Ja, das ist halt schwierig, ne? Ich meine, viele Jungen oder beziehungsweise in der heutigen Zeit ist so, die Fußball ist sehr schnelllebig, ne? Und es ist ja sehr, du hast große Fluktuationen an Spielern und so. Und man muss natürlich auch ganz klar sagen, es sind nicht mehr alle Spieler da, die sich immer 100% mit jedem Verein identifizieren, ne? Weil wenn es da nicht klappt, geht er halt woanders hin und probiert es woanders. Das ist halt, das war vielleicht früher nur ein bisschen anders. Aber ist halt hier ein bisschen speziell in der Stadt, ne? Weil die Erwartungen sind natürlich hoch. Ne? Viele Leute leben auch nur in die Champions League-Zeiten und erzählen immer da, wenn du irgendwo unterwegs bist. Ne? Das ist halt ein bisschen schwierig, auch die Grätsche da immer zu finden zwischen der Realität und dem, was mal war. Und das ist halt das größte Problem hier. Und einige Junge kommen halt nicht klar, manche machen sich auch keine Platte, die interessiert es gar nicht, weil sie sagen, ich gehe woanders hin. Und das ist halt immer das Schwierige hier in der Stadt.
Du bist auch einige Male irgendwo anders hingegangen, beispielsweise damals zum Hamburger SV. Wolltest den Sprung in die Bundesliga schaffen. Und jetzt habe ich gelesen, das wusste ich tatsächlich nicht, 5 Bundesligaspiele, aber insgesamt nur 18 Minuten und das über 2 Saisons. Also so richtig Bundesliga ging dann auch nicht. Hast du dann selber gemerkt, ja, vielleicht ist das dann doch ein Stück weit zu hoch oder war es einfach nur in dem Fall der falsche Club für die Bundesliga für dich?
Ja, war schwierige Zeit. Also erstens, die Zeit für die Jungen war dann nicht so, wenn man in der Zeit, wo ich da rauskam, es war 2005, 2006, wenn man da mal guckt, da waren ganz wenig ganz Junge drin, da war das einfach nur nicht so das Thema. Das andere war natürlich, das waren die letzten mega starken Zeiten vom HSV, da haben Leute gespielt wie Van Beuten, Bularus, Van der Vaart und so, kann man nur gerade so weiterzählen. Ja, da habe ich mega viel gelernt, war aber vielleicht selber auch noch nicht reif dafür. Also ich glaube schon, dass ich das Potenzial gehabt hätte damals, aber weil ich aus der A-Jugend richtig gut rauskam und alles und auch gut angefangen habe beim HSV und so, auch international UI-Cup gespielt habe. Aber wie gesagt, ich habe dann irgendwo den Faden auch verloren, habe dann im privaten Umfeld hat nicht alles ganz gepasst immer und von dem her war das einfach eine schwierige Zeit.
War es trotzdem wichtig, dran zu bleiben, weil viele resignieren ja dann und sagen, ah nee, dann höre ich eben vielleicht sogar ganz auf. War es wichtig, dann dran zu bleiben, wieder zurückzugehen nach Fürth?
Ja, absolut. War alles gut. Klar, die Station Fürth war dann auch nicht so optimal für mich gelaufen, aber dann nochmal der Rückschritt in die Regionalliga mit Ingolstadt, da ging es dann nur noch aufwärts. Also absolut. Also ich habe es auch genossen, die Zeit beim HSV. Das war halt ein bisschen ungeduldig. Die wollten auch gar nicht, dass ich weggehe. Ich wollte ja dann unbedingt weg. Ich habe gedacht, nach 1,5 Jahren, ich muss jetzt wieder spielen. Und dann habe ich halt den Schritt gewählt. Vielleicht im Nachhinein betrachtet, hätte man da noch bleiben können und hätte sie es anschauen können, weil danach kam auch Trainerwechsel und sowas. Ja, ist halt immer so. Aber ich im Endeffekt, jede Entscheidung, die ich bis jetzt getroffen habe, habe ich nicht bereut. Ich stehe dazu. Die habe ich zu dem Zeitpunkt aus gutem Gewissen getroffen und bin mit meinem Weg, wie er war, soweit eigentlich ganz zufrieden.
Dann ging es damals über Ingolstadt in die Hauptstadt vor 10 Jahren. Wie war das damals bei Union Berlin? Mittlerweile sind sie ja tatsächlich angekommen. Man muss ja sagen, etablierter Bundesligist mittlerweile. Wie war das damals bei Union?
Also der Verein ist auch ein mega toller Verein, so von der ganzen Tradition her und so, weil es ja immer dieses Anti-Stasi-Club hieß es ja immer, das war ja, mein größter Gegner war ja immer BFC Dynamo Berlin, ne? Die haben sich immer schön gebettelt, die zwei Vereine früher in der DDR. Das ist eine ganz, ganz tolle Tradition auch, ganz tolle Menschen da, macht unheimlich Spaß. Der ganze Verein, was die da auf die Beine stellen, die nehmen also Stadion selber bauen und sowas, die haben da ja richtig, ist auch was gewachsen. Also es hat schon Spaß gemacht, deswegen war das für mich jetzt kein Mega-Kulturschock von Union zu Lautern zu gehen, wo ja auf einmal Mega-Tradition ist, weil Union halt auch ein richtig guter Traditionsverein ist. Allerdings muss man sagen, in der Zeit, als ich dort spielte, waren natürlich die Strukturen noch nicht so ausgebildet wie jetzt.
Ich war jetzt vor ein, zwei Jahren mal da mit dem SC Freiburg, zum ersten Mal auch an der alten Försterei. Und da gibt es schon so ein bisschen Parallelen. Die Leute, die ziehen da an diesem kleinen Fluss entlang zum Stadion, ähnlich wie sie die Treppen hochgehen in Kaiserslautern. Also so eine Tradition ist da auch in Berlin vorhanden.
Ja, absolut. Also wie gesagt, ganz toller Verein, muss man auch einfach sagen. Ich finde den sogar interessanter als Hertha BSC. Auch so, wenn man die ganzen Strukturen im Verein mal ein bisschen kennt und so. Allerdings haben die sich natürlich auch jetzt geändert. Jetzt ging es auch immer mehr in Richtung Marketing, weil es einfach in der Bundesliga nicht mehr tragbar ist. Sonst.
Und dann ging es aus Kaiserslautern, ich sage das jetzt überhaupt nicht despektierlich, aufs Dorf zum SV Sandhausen. Ich finde das fantastisch, was die auf die Beine gestellt haben. Gefühlt jedes Jahr Abstiegskandidat und immer wieder haben sie es geschafft. Wie war die Zeit in Sandhausen für dich?
Ja, es ist nicht zu vergleichen. Also was ich zu der Zeit, wo ich nur gespielt habe, am Anfang immer gesagt habe, also der FCK könnte sich in manche Sachen ein bisschen was von der Demut manchmal abschneiden, ne? von Sandhausen. Aber ist trotzdem nicht zu vergleichen mit Kaiserslautern. Also klar, das ist halt, ich denke schon, klar versuchst du dich immer zu motivieren und alles zu machen, aber ich denke, wenn du dann vor der vollen West stehst oder in Sandhausen im Stadion, dann fehlen da natürlich schon ein paar Prozent, an die du vielleicht selber nicht hingreifen kannst.
Jetzt ist Sandhausen ähnlich schwach gestartet wie der FCK in der dritten Liga, also haben noch überhaupt keinen Punkt, die Sandhäuser. Die müssen auch in dieser Saison wieder aufpassen.
Ja, absolut, aber das ist auch eine Sache, die die letzten 1-2 Jahre so ein bisschen entwickelt hat, weil die haben auch ihren Pfad verloren, ihren Weg ein bisschen verloren und das ist jetzt einfach die Konsequenz drauf. Auch was sie an Spieler verpflichtet haben, mit den Charaktere, wie viel Trainerwechsel, was früher gar nicht gab in Sandhausen, was da passiert ist, also deswegen hat alles seine Gründe.
Es findet ja doch ein relativ häufiger Spielerwechsel statt zwischen Sandhausen, zwischen Lautern. Es sind ja einige Ex-Lauterer, die da gespielt haben, immer noch spielen. Woran liegt das? Liegt es auch daran, dass es vielleicht ganz nett ist, weil es nicht so weit weg ist und man dann vielleicht auch teilweise in der gewohnten Umgebung bleiben kann? Ich gehe mal davon aus, du hast weiterhin in Lautern gewohnt, als du in Sandhausen gespielt hast.
Ja, also das ist auf jeden Fall mit der Grund, die räumliche Nähe, ne? Ist halt so. Und dann ist natürlich auch so, dass oft geht es ja um jüngere Spiele, gut, in meinem Fall jetzt nicht, aber zum Beispiel der Dennis Linsmeier damals ist ja hin oder Carlos Hicking jetzt. Das ist halt schon auch irgendwo, wo die jungen Spieler sehen, da können sie sich entwickeln, ne? Da kriegen sie ihre Chancen, da haben sie den Megadruck und können sich zu richtig guten Zweitligaspielern oder ja, Zweitligaspielern entwickeln und natürlich die räumliche Nähe, das macht natürlich auch Sinn. Also bei mir war es ja auch so, ich hatte zwar Wohnung am Stadion, aber ich bin halt fast jeden Tag gependelt.
Wie gesagt, ist ja auch nicht allzu weit von Kaiserslautern nach Sandhausen. Wollen natürlich weiter nochmal über den ersten FC Kaiserslautern sprechen. Die Zeit hier in Lautern, du bist im Januar gekommen, das heißt zur Winterpause. Hast du damals diese Vorbereitung noch hier in Lautern mitmachen können in der Winterpause?
Oder ja, aber nicht viel. Also ich bin, im Endeffekt bin ich ins Trainingslager nachgeflogen. Das war alles, ging ganz schnell. Das war auf einen halben Tag, hatte der ganze Transfer gezogen und bin dann, glaube, die sind am Samstag sind wir heimgereist und am Donnerstag bin ich erst angereist. Habe am Freitag nur gegen Red Bull Salzburg da gespielt im Trainingslager und dann direkt wieder nach Berlin. Alle Kind und Kegel gepackt, beziehungsweise erstmal nur meine eigenen Sachen und dann nach Lautern. Dann, glaube ich, war noch eine Woche und dann war schon Zweitliga-Auftakt in München.
98 Spiele, 7 Tore, dazu noch 6-mal DFB-Pokal. Das war noch eine relativ gute Zeit des FCK, bevor ja dann der Abstieg in die dritte Liga kam.
Ja, also war halt in der Zeit, wir haben halt immer oben mitgespielt, hat halt aus diversen Gründen nicht gereicht. Hat mega Spaß gemacht. Wie gesagt, ich wäre auch gerne nur hier länger geblieben. Sollte aus diversen Gründen nicht sein, aber ich blicke absolut euphorisch und fröhlich zurück auf die Zeit.
Hast du immer noch Kontakt auch mit den damaligen Spielern? Ich habe eben mal Flo Dick angesprochen. Da gibt es ja noch den einen oder anderen, der auch hier in der Region geblieben ist, oder?
Ja, mit Flo habe ich noch regelmäßig Kontakt, mit Fabio ab und zu noch. Ich war mal bei den Kaffee trinken oben im Büro, mal ein bisschen ausgetauscht und so. Ja, also gibt schon noch von früher. Mein Fußball ist halt so, dass ich diese Mega-Freundschaften einfach nicht mehr so, durch die große Fluktuation nicht mehr so ausbilden. Klar, also ich habe 3-4 Jungs, mit denen ich regelmäßig telefoniere, also wo man als Freunde bezeichnen kann und sonst mal sporadischen Kontakt.
Gibt es denn noch Kontakt zu Fürth, deiner mehr oder weniger ersten Station?
Ehrlich zu sein, nein. Mhm. Also klar, ich blicke da auch noch positiv drauf, weil es halt in der A-Jugend meine absolute Ausbildung-Ding war und der richtige Schritt war. Aber so jetzt speziell nicht mehr. Es sind ja auch fast keine Leute mehr im Verein da. Das ist ja so, die Fluktuation ist unfassbar mittlerweile.
Ja, das ist im Fußball ja überall so. Sebastian, es ist mit Sicherheit noch die ein oder andere Frage reingekommen an den Markus Karl.
Es sind wie immer sehr, sehr viele Fragen reingekommen. Dafür an der Stelle auch nochmal generell ein ganz, ganz großes Dankeschön an die Betze Timeline bei Twitter für eure vielen Fragen, für eure abermals rege Beteiligung. Ja, wir könnten zum Beispiel mit der Frage von Matthias Lange weitermachen. Welche Empfehlungen würde Markus den Verantwortlichen geben, um den FCK nachhaltig nach oben zu bringen?
Ja, ich glaube schon, dass man sagen kann jetzt, dass sie weiter auf die Jugend setzen sollen auch. Ne? Ich glaube, dass schon im NLZ im Moment bisschen auf der Strecke, so was ich jetzt auch mitgekriegt habe. Da muss man schon gucken, weil früher war es ja immer so, dass gerade wo ich in Fürth auch noch gespielt habe mit der A-Jugend hier am Betze, dass die Jugend oder die NLZ vom Betze, dass es natürlich schon Aushängeschild war. Und da sollte man den Weg auf keinen Fall komplett verlassen. Ich denke einfach die Ruhe bewahren. Ich glaube jetzt mal die letzten 2-3 Monate war jetzt mal einigermaßen Ruhe. Ne? Da konnten wir jetzt mal vernünftig arbeiten. So sollte es auch weiterhin sein, weil das, was die letzten 3 Jahre hier abgelaufen ist, war natürlich schon sehr grenzwertig und beeinflusst natürlich irgendwo den ganzen Verein und das ganze, die ganze Anschauung vom FCK und die Spieler selber auch.
Alex Bugera beispielsweise ist ja wieder zurück in die U19. Ist das auch ein Schritt, da erfahrene Coaches, er hat ja schon mal die U19 trainiert in der Junioren-Bundesliga, ist das auch der richtige Schritt, da nochmal so ein bisschen, ich sag ganz einfach mal, ein bisschen Prominenz reinzubringen, weil das Problem, was auch der ein oder andere Podcast-Gast hier geäußert hat, dass es schwieriger geworden ist, die Jugendlichen aus der Umgebung, die Talentierten, zum FCK zu ziehen. Früher war das klar. Wenn einer was drauf hatte, ist er zum FCK. Heute ist die Konkurrenz mit Saarbrücken, mit Elversberg, dann die Mainzer gucken und natürlich auch die Hoffenheimer, ist wesentlich größer geworden.
Ja, absolut. Ich glaube, früher war es halt auch ein Tabuthema, dass man zum Beispiel jetzt von Kaiserslautern nach Berlin in der B-Jugend gegangen wäre. Heute ist es ja gang und gäbe, dass solche Wechsel auch im Jugendbereich stattfinden. Von dem her muss man da schon sehr Augenmerk drauf legen und man muss da schon weiter Druck machen, dass man die Spieler auch weiterhin gerade aus der Region bekommt. Sicherlich, Boogie ist ein absolut erfahrener Spieler und kann den Jungs viel mitgeben. Von dem her, glaube ich, ist das schon ein guter Schritt.
Andererseits ist die Durchlässigkeit ja auch sehr hoch beim FCK. Man kann, wenn man denn in der U19 überzeugt, durchaus auch relativ schnell den Sprung zu den Profis schaffen. Ist ja auch ein großer Vorteil.
Ja, absolut. Also man braucht ja bloß gucken mit die Spieler Dominik Heinz, Sean Zimmer, Orban, die ganze aus der Jugend Linsmeier, die haben es alle gepackt. Sind gut ausgebildet. Ich sage ja, das war ja immer das Aushängeschild vom FCK und da muss man auch weiter einfach gucken, dass man da dran bleibt.
Mit Gips hat es ja jetzt wieder aktuell jemand geschafft. Er hat sein Profi-Debüt jetzt gefeiert in Meppen, leider mit einer Niederlage. Wie kann das so einen jungen Spieler belasten, wenn er da bei so einem Spiel seine Premiere feiert, was einigermaßen in die Hose geht, sage ich jetzt mal?
Ja, ich glaube nicht, dass er sich da großartig Gedanken machen sollte, weil ich glaube jetzt nicht, dass es an ihm lag, dass es nicht funktioniert hat. Sicherlich war es für ihn gut, mal die ersten Minuten zu schnuppern und er wird auch froh sein und ich denke, er kann sich da selber pushen. Und so wie die Jungs jetzt mittlerweile sind, glaube ich, machen sich die da jetzt erstmal eine Riesenplatte.
Wir wollen gegen Ende nochmal so ein bisschen in die Zukunft schauen. Was ist denn, Markus, deiner Meinung nach? Klar, es ist natürlich ein Kaffeesatz lesen. Was ist denn für den FCK in dieser Saison möglich? Was glaubst du?
Also ich glaube fest dran, dass wir unter die ersten fünf mitspielen werden, dass die Mannschaft sich findet. Und das Wichtigste ist halt so wie letzten Jahre immer in der zweiten, dritten Liga, dass einfach die Mannschaften mit dem größten Lauf werden einfach aufsteigen. Und man muss einfach gucken, dass jetzt in den Lauf reinkommt, dass man einfach 5, 6, 7, 8 Spiele hintereinander punktet, konstant, ohne Niederlagen. Und dann dreht sich das hier nochmal ganz schnell in die richtige Richtung.
Markus, was mich mal noch interessieren würde, wie entscheidend siehst du das, dass es gerade auch in der dritten Liga so Typen gibt, sage ich mal, wie du auch eher einer auf dem Platz warst, der auch mal wirklich den Mund aufmacht, der mal dazwischen geht. Ich meine, wir haben jetzt einige Typen ja mittlerweile auch in der Mannschaft. Mike Wunderlich wurde ja gerade schon angesprochen, der ist sicher so einer, der auch mal lautstark auf dem Platz vorangeht. Aber wie wichtig ist das, ich meine, und gerade auch beim FCK, dass man Leute auf dem Platz hat, die, sage ich mal, jetzt vielleicht nicht unbedingt die feinsten Techniker sind, aber halt einfach sich voll reinhauen und auch den Mund mal aufmachen können.
Ja, absolut. Ich meine, das macht ja auch Betze aus. Man braucht da bloß mal gucken, wie der Betze das letzte Mal Deutscher Meister geworden ist. Das war ja nicht, sicherlich war das nicht die spielstärkste Mannschaft in der Liga, aber das war einfach mit den ganzen Emotionen, mit der ganzen Art und Weise, wie Fußball gespielt wurde, wie das gelebt wurde, kann man halt ganz viel machen und das hat sich in der heutigen Zeit auch nicht geändert. Wichtig ist halt einfach, dass man die Betze-Tugenden, wie man immer so schön sagt, lebt und dann, glaube ich, wird auch der Erfolg zurückkehren.
Bevor wir dann jetzt gleich zum Schluss kommen, möchte ich doch ganz gerne nochmal eine Frage von einem Fan loswerden. Da geht es nochmal um das Thema Darts. und zwar möchte Tom ganz gerne wissen, wann sehen wir ihn im Alley Pally Michael van Gerwen zerstören, wie früher das gegnerische Mittelfeld?
Ja, schön wär's. Nee, also wenn, dann fahre ich mal als Zuschauer hin. Also so gut nicht. Ich kann ordentlich Dart spielen, aber ich glaube, das Niveau ist auch sehr begrenzt dann nach oben.
Markus, dann wünschen wir dir viel Erfolg in der A-Klasse Kaiserslautern-Donnersberg. Da geht's um Fußball. Ja. Und natürlich auch in der Dart-Landesliga in der zweiten Mannschaft des Bundesligisten hier aus Kaiserslautern. Und natürlich auch viel Erfolg bei deiner Berufswahl. Ich glaube, das ist auch ein entscheidender Schritt. Spielt da auch die Familie so ein bisschen mit? Lässt du dich da auch von deiner Frau so ein bisschen beeinflussen, wohin die Reise geht? Oder ist das ganz allein deine Entscheidung?
Ja, natürlich. Also ich meine, wir sind jetzt, wenn du mal wir sind 10 Jahre verheiratet, da hat die Frau natürlich ein Wörtchen mitzureden. Ne? Also klar mache ich das, was ich will. Aber ist natürlich einfach, wenn die Frau das dann ein bisschen mit absegnet. Ne?
Das ist doch schön, wenn die Familie zusammenhält. Gut, vielen Dank für den Besuch hier, Markus Karl. Und vielen Dank auch an Sebastian Zobel und natürlich auch an alle Fans, die ihre Fragen wieder eingereicht haben. Das war
nur der FCK. Der SWR Sport Podcast.
Tor!